Pfeffung. Was hast du? Was war?
Jetzt neu beim Querfunk.
So neu ist das doch gar nicht.
Jetzt neu. Querfunk Mediathek. Unter zeitkapsel.querfunk.de oder stream.querfunk.de.
Okay. Well, so long. It's been a real pleasure to see you, fellas.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Montag, den 21. Oktober 2024. Der erste Beitrag in der heutigen Sendung handelt vom neuen Sicherheitspaket der Bundesregierung. Hier sollen unter anderem MigrantInnen unter Generalverdacht gestellt werden, denn das Paket sieht Verschärfungen im Sicherheits- und Migrationsgesetz vor, zum Beispiel Leistungskürzungen von Asylsuchenden, Verschärfungen in der Abschiebepolitik und eine Erweiterung der Befugnisse von Sicherheitsbehörden. Ihr hört ein Interview von Radio Korax mit Tarek Alaus über die Inhalte dieses Pakets.
Wir wollen sprechen über Migration und nicht nur über Migration, sondern eigentlich über Flucht, also über Menschen, die fliehen müssen aus den Ländern, aus denen sie kommen, wegen Krieg oder ökonomischer Bedingungen. Und wir wollen auch sprechen über eine rassistische Gesellschaft, die Deutschland ja immer wieder ist und von dieser Seite sich Deutschland immer wieder zeigt. Nach dem Anschlag in Solingen im August, dem Terroranschlag, bei dem 3 Menschen gestorben sind, kam es in Deutschland zu vielen populistischen und rassistischen Ressentiments gegenüber AsylbewerberInnen und Menschen, die nicht in die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft passen. Und es gab viele Forderungen, nicht nur von den Konservativen und den rechten Parteien, sondern eben auch von Parteien der Mitte und der ja sich selbst bezichtigten Linken und nach Asylrechtsverschärfungen. Und an diesem Punkt sind wir jetzt angekommen, denn morgen ist Freitag und dort soll im Bundestag über das sogenannte Sicherheitspaket der Ampelkoalition abgestimmt werden. Es sieht die Verschärfung im Sicherheits- und Migrationsgesetz vor, wie beispielsweise Leistungskürzungen von Asylsuchenden, aber auch eine Verschärfung der Abschiebepolitik und neue Befugnisse von Sicherheitsbehörden. Was die konkreten Punkte für Asylsuchende und migrantische Menschen oder auch, ja, eigentlich egal, die ganze Gesellschaft bedeutet, wollen wir besprechen. Und deswegen habe ich einen Sprecher von Pro Asyl, und zwar Herr Alaus, am Telefon. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier jetzt mit mir darüber sprechen wollen. Vielleicht diese Verschärfung des Asylpakets soll nun morgen beschlossen werden. Um was genau geht es denn bei dieser Verschärfung und was genau sehen denn diese Verschärfungen vor?
Also es geht bei dem sogenannten Sicherheitspaket um Verschärfungen zum großen Teil bei den sozialen Leistungen von geflüchteten Menschen. Da wurde vorgeschlagen, dass Menschen, die Dublin-Verfahren, also nämlich eine Registrierung in einem anderen europäischen Mitgliedstaat haben, dass sie überhaupt gar keine Sozialleistungen in Deutschland bekommen. Und das bedeutet an dieser Stelle, dass diese Menschen auf der Straße gesetzt würden und das unter dem Label die Sicherheit zu schützen. Ob das die Sicherheit schützt, weiß niemand. Das wird überhaupt keine Sicherheit von niemandem sein, so ein Vorschlag. Aber auf der anderen Seite, dieser Vorschlag ist unserer Meinung nach eindeutig verfassungswidrig und europawidrig. Also das, neben diesem Gesetz wurden weitere Vorschläge diskutiert, wie Zurückweisungen an den Grenzen und gerade durchgeführt. Es gibt auch weitere Vorschläge, die in die Richtung gehen, dass zum Beispiel jetzt Aufenthaltserlaubnisse von geflüchteten Menschen entzogen würden, wenn sie in ihre Heimatstaaten einreisen. Und zwar, sie haben also jetzt in dem Gesetzesentwurf sind ein paar Ausnahmen genannt, aber die sind schon längst nicht ausreichend, weil die Menschen, die aus einem Staat geflohen sind und an dieser Stelle hier Schutz bekommen haben, haben nachgewiesen, dass sie eine Gefährdung in dieser Stadt haben. Wenn sie dann einen kurzen Besuch dort machen, aus familiären Gründen oder weil ein Familienmitglied krank ist oder weil jemand gestorben ist und sie gehen zu einer Beerdigung, das bedeutet nicht, dass diese Gefahr, was sie permanent in diesem Staat haben, aufgehoben wird. Und genau diese Menschen würden davon tatsächlich betroffen. Also die Frage ist dann nicht mehr, wie viele Ausnahmen gibt es von dieser Regelung, sondern eher, wie wird das in der Regel umgesetzt. Ich sehe aber auf der anderen Seite einen großen Widerstand innerhalb den politischen Parteien, der regierenden Parteien, wie viele SPD-Mitglieder, Basismitglieder, aber auch Abgeordnete, haben einen Brief unterzeichnet an die Parteispitzen und sie aufgefordert, dieses Gesetzesentwurf tatsächlich zurückzunehmen. Ich sehe innerhalb der Parlamenten gerade auch große Debatten, dass Abgeordnete sagen, sie wären bereit, dieses Gesetz jetzt abzulehnen. Der Bundeskanzler hat vor 2 Tagen mit der Vertrauensfrage bedroht und hat gesagt, wenn dieses Gesetz scheitert, bedeutet das, dass die andere Regierung scheitert. Das zeichnet einfach einen Zustand bei diesem Gesetz. Also hier wird von der Bundesregierung, und da will ich zwischen Parlament und Bundesregierung unterscheiden, hier wird von der Bundesregierung mit ihrem Gesetzesentwurf verfassungswidrige Vorschläge und Entrechtung, systematische Entrechtung von geflüchteten Menschen bewusst in Kauf genommen. Und das ist sehr gefährlich. Also jetzt dieses Gesetz, wenn das verabschiedet wird, ich bin mir sicher, dass wir durch Einzelfallklagen und so weiter und nicht nur Pro Asyl, sondern auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, dass wir dieses Gesetz kippen würden vor dem Verfassungsgericht. Aber die Frage ist die Stimmung in diesem Land. Wenn immer die Lösungen so dargestellt würden, bei jeglicher Art Probleme, Entrechtung von geflüchteten Menschen, ist die Lösung, die von der Bundesregierung vorgeschlagen wird, dann führt das zu einer Stimmung, die wir nicht zurückholen können, auch wenn wir ein Gesetz kippen können. Und das ist die große Gefahr, die ich gerade sehe. Natürlich würden Menschen davon betroffen sein und natürlich würden Menschen darunter leiden. Das will ich überhaupt nicht verharmlosen. Aber das Größte und Langfristigste an dieser Stelle ist tatsächlich eine kippende Stimmung in einer Zeit, in der die Bundesregierung anders reagieren könnte. Am Anfang des letzten Jahres sind Millionen von Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen. Da hat die Bundesregierung überhaupt nichts unternehmen und keine Forderung dieser Menschen wirklich umgesetzt. Aber nach einem terroristischen Anschlag in Solingen, in dem nur ein Einzelattentäter, und ich will diesen Anschlag überhaupt nicht verharmlosen, ja, aber eine Person kann nicht ausreichend sein, damit über 1 oder 1,4 Millionen Menschen diskreditiert werden in diesem Land. Und das ist genau der Zustand, den wir einmal diskutieren müssen. Wir brauchen keine Verschärfungen und keine Entrechtung von geflüchteten Menschen als vermeintliche Lösung für große Probleme, die wir gesellschaftlicher Art, struktureller Art, sozialer Art haben. Das wird keine Probleme lösen. Wir brauchen eine ernsthafte Debatte über den gesellschaftlichen Zustand in unserem Land und das muss durchgeführt werden. Jetzt fordern wir als Pro Asyl eine klare Ablehnung von den Abgeordneten für dieses Gesetz. Die Abgeordneten haben die Aufgabe, unsere Verfassung zu schützen und der Schutz unserer Verfassung geht einfach nur davon aus, dass alle verfassungswidrige Vorschläge, Regelungen und Gesetze abgelehnt wurden. Und darunter ist das sogenannte Sicherheitspaket oder das Unsicherheitspaket tatsächlich. Und auch wenn der Kanzler einfach mit Vertrauensfrage droht, die Abgeordneten haben die Aufgabe, nicht den Kanzler zu schützen, sondern unsere Verfassung zu schützen.
Vielleicht noch mal kurz zum Unsicherheitspaket. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Also Sicherheit ist ja so ein Begriff, der irgendwie vor allen Dingen von der Regierung oder auch von Rechten oder Konservativen gerne als so Stimmungsmache gegen irgendwie Migrantinnen oder irgendwie Asylsuchende benutzt wird. Warum benutzt du explizit diesen Begriff Unsicherheitspaket, beziehungsweise für wen würde das Sicherheit bringen, für wen würde das keine Sicherheit bringen, dieses Paket?
Und das ist genau der Begriff, weil dieses Gesetz bietet keine Sicherheit und vor allem für betroffene Personen. Und die Regierung hat eine Aufgabe, allen Menschen in unserer Gesellschaft zu schützen, auch wenn sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Wenn wir aber gerade sehen, dass einfach die fehlende Sicherheit für betroffene Personen an den deutschen Grenzen, die Entrechtung von ihnen in Kauf genommen würden, dann ist dieser Maßnahme überhaupt keine Sicherheit für niemanden, auch nicht mal für die Gesamtgesellschaft, auch wenn sie davon nicht betroffen sind, weil die Tatsache ist, dass Grundrechte in Kauf genommen wird, dass Grundrechte abgeschafft wurden für bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft, zeigt eine politische Richtung, die höchst alarmierend ist an dieser Stelle, dass es vielleicht auch noch weitere Gruppen in der Gesellschaft trifft. Und da spreche ich über ein Muster der Politik und nicht unbedingt über die direkt betroffenen Gruppen an dieser Stelle. Also von daher, dieses Gesetz bietet keine Sicherheit für niemanden, vor allem nicht für Betroffene, aber auch nicht gesellschaftlich, weil die Grundrechte müssen geschützt werden. Und das ist das Einzige, was eine Sicherheit in unserem Land bieten kann.
Das neue Paket soll ja so große Einschränkungen bringen für Menschen. Also da geht es um die Kürzung von Sozialleistungen, da geht es um schnellere Abschiebungen und also etwas. Asylpolitik ist ja etwas, was nicht nur auf Bundesebene passiert, sondern auch auf europäischer Ebene. Inwiefern steht denn diese Gesetzesverschärfung oder auch vielleicht das Klima im Kontext zur europäischen Migrations- und Fluchtpolitik?
Also ich würde dieses Gesetz nicht als eine Reaktion oder eher Nachfolge der europäischen Asyl- und Migrationspolitik sehen, sondern ich würde das anders sehen. Und zwar, Deutschland spielt eine sehr große Rolle auf der europäischen Ebene. Und ich sehe, dass alle Debatten, die in Deutschland durchgeführt wurden, würden dann danach auf die europäische Ebene diskutiert. Das bedeutet, wir beeinflussen die europäischen Debatten proaktiv. Und von daher sehe ich auch nochmal eine große Gefährdung. Also auch die Debatte um die Zurückweisungen an den Grenzen hat dazu geführt tatsächlich, dass die Nachbarstaaten, zum Beispiel Österreich oder Polen, ganz klar gesagt haben, wir nehmen die Menschen nicht auf. Und dann hat Polen auf eine Reaktion, auf eine Debatte, die in Deutschland durchgeführt wurde, gesagt, dass sie jetzt die debattieren, das Recht auf Asyl jetzt komplett auszusetzen bei ihnen. Und das ist nochmal so eine gefährliche Richtung, weil da hat Deutschland einen Dominoeffekt innerhalb von Europa ausgelöst, die wahrscheinlich in die Richtung gehen könnte, dass Deutschland Menschen zurückweist an der Grenze, die dann von Österreich dann weiterhin zurückgewiesen würden, bis sie außerhalb der Europäischen Union landen, die an den Grenzen oder an den Außengrenzen Europas sind. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein riesiges Problem. Und das gefährdet tatsächlich die europäische Einheit an dieser Stelle.
Ihr seid ja jetzt pro Asyl und arbeitet so zu diesem Thema schon seit längerer Zeit. Vielleicht nochmal so eine Einordnung in nicht nur den Kontext von diesem Sommer, sondern irgendwie der letzten Jahre. Inwiefern reiht sich das denn ein in so eine Entwicklung der Asylpolitik? Und was sind eure Forderungen eigentlich dagegen? Oder was würdet ihr anders machen?
Also erstmal, wir machen was anders, und zwar an dieser Stelle, wir haben jetzt in Einzelfälle geklagt und bei der Debatte zur Rückweisung an den deutschen Grenzen haben wir bei einem Fall von 2018, damals die sogenannte Seehofer-Deal, und zwar direkte Zurückweisung an der deutschen Grenze nach Griechenland mit einem Deal mit Griechenland damals, da haben wir geklagt und bis zur höchsten Instanz. Und wir haben durch das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte tatsächlich vor 2 Tagen einen guten Urteil, in dem Deutschland verurteilt wird zur Verletzung von Grundrechten, also Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und Deutschland musste eine Geldstrafe an den Betroffenen bezahlen. Der Betroffene lebt jetzt in Deutschland. Und das ist nochmal ein Erfolg an dieser Stelle, dass das ganz klar gezeigt hat, jegliche Zurückweisung ohne individuelle Überprüfung von Asylanträgen an den Grenzen ist rechtswidrig und das darf nicht durchgeführt werden. Das kam zum richtigen Moment auch bei dieser Debatte. Und weiterhin, wir sehen diese Debatte tatsächlich nicht nur jetzt beim Sicherheitspaket, sondern grundsätzlich. Es wird eine toxische Debatte durchgeführt, die in die Richtung geht, soziale Probleme, die seit Jahrzehnten in unserer Gesellschaft bestehen und in Deutschland bestehen, auf dem Rücken von geflüchteten Menschen zu tragen und zu sagen, Menschen, die seit 2 Jahren hier leben, sind daran schuld, dass wir keinen Wohnraum haben, dass wir keine Kita- und Schulplätze in Deutschland haben. Und das ist einfach eine falsche Darstellung. Hier würden Menschen proaktiv als Sündenbocke dargestellt für große Probleme und ausgerechnet von politischen Parteien, die diese Probleme seit Jahrzehnten verursachen, weil sie eine gescheiterte Sozialpolitik in Deutschland durchführen, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum aufbauen. Und dann wird die Abschiebung diesen Menschen als eine Lösung für diese Probleme dargestellt, was dazu führt, dass die Menschen in der Gesellschaft dann sehen, okay, die Probleme auch mit Abschiebung nicht durchgeführt wurden, diese Regierung macht nichts, dann müssen wir einfach rechts wählen. Und das beschreibt einfach, warum jetzt die Gesamtgesellschaft nach rechts ruft an dieser Stelle. Also von daher, wir als Pro-Asyl versuchen durch politische Gespräche mit unseren Forderungen auf die ernsthaften Probleme unserer Gesellschaft jetzt erstmal und dieses Landes klar zu machen oder aufmerksam zu machen und zu sagen, die Debatte muss anders geführt werden. Wir brauchen keine asylrechtliche Verschärfungen gerade. Und Menschen, die zu uns kommen, sind nicht das Problem, sondern sind die Lösung für die Probleme, die bei uns hier bestehen an dieser Stelle. Wir brauchen tatsächlich eine Debatte für eine andere Sozialpolitik. Wir brauchen eine Debatte für Klimaschutz in Deutschland. Wir brauchen eine Debatte für eine Offensive von Aufbau von Infrastrukturen in den Kommunen an dieser Stelle. Und die Abschiebung von Menschen wird keine Infrastrukturen aufbauen, wird keine Wohnungen aufbauen. Das heißt, auch wenn diese Vorschläge umgesetzt würden, würden keine Probleme in Deutschland durchgeführt.
Die Komplexität und der Zusammenhang von sozialen Problemen und sozialen Konstrukten ist ja etwas, was vor allen Dingen Gesetzgebungen oft irgendwie nicht mit einbeziehen, sondern die werfen sich ja ganz spezifisch immer nur einem, wenden sich einem Thema zu und regeln dieses. Jetzt wird ja morgen nun entschieden über diesen neuen Gesetzesentwurf oder dieses vermeintliche Sicherheitspaket. Was genau erwartet ihr denn von morgen oder was glaubt ihr passiert? Wie wird es weitergehen?
Also wir erwarten tatsächlich von allen demokratischen Abgeordneten und vor allem von den Abgeordneten, die in ihre Wahlkämpfe vor 2-3 Jahren das Thema Flucht und Migration als Wahlkampfthema gemacht haben, dieses Gesetz klar abzulehnen. Ich hoffe, dass es Mehrheiten im Parlament sich melden oder sich zusammenfinden und dieses Gesetz ablehnen. Ich würde sagen, das ist nicht auszuschließen an dieser Stelle.
Okay, es kann sein, dass es dazu kommt, dass dieses Sicherheitspaket nicht durchgeht.
Das hoffe ich zumindest.
Querfunk Info. Querfunk Info am Montag, den 21. Oktober. Zuletzt hörten wir ein Interview zum neuen Sicherheitspaket. Das Ganze geführt von Radio Korax mit Tarek Alaous. Und hierzu gibt es auch noch einen aktuellen Nachtrag. Das Sicherheitspaket der Ampelkoalition ist im Bundesrat nämlich teilweise gescheitert. Das betrifft allerdings nicht die Verschärfungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie im Waffenrecht. Dafür war der Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Der Teil, der den Sicherheitsbehörden erweiterte Befugnisse in der Terrorismusbekämpfung geben soll, der wurde vom Bundesrat abgelehnt und muss nun in einen Vermittlungsausschuss. Weiter geht's jetzt hier bei Querfunk Info mit der aktuellsten Ausgabe von Fokus Südwest, dem Magazin mit News aus dem Südwesten Deutschlands. Das Ganze von Radio Dreieckland aus Freiburg.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Fokus Südwest, die Themen. Der lange Weg zum Windstrom südlich von Freiburg. Fragen an Georg Hoffmann, Bürgerwind Blauen e.V. Technocentre in Fessenheim in der öffentlichen Debatte. Geplant ist das Bearbeiten und Verkaufen von Metallen aus AKWs zwischen Schnittchen und Magenkrämpfen. Gustav Rosa, Mahnwache Breisach, berichtet.
So, Mittagsmagazin Radio Dreieckland, Punkt 12. Wir haben euch versprochen, heute ein bisschen über Windenergie zu reden. Und zwar, wer in Freiburg lebt, sieht um sich herum jetzt das Repowering auf der Holzschlägermatte. Er sieht den Neuerschließung von Taubenkopf. In der Zeitung kann man lesen, dass auf dem Bergrücken, der hochgeht von Müllheim nach Staufen, auch demnächst neue Windräder geplant sind beziehungsweise genehmigt schon sind. Und wir haben jetzt am Telefon, ich begrüße ihn ganz herzlich, den Georg Hoffmann von der Bürgerwind-Initiative Blauen e.V. Erstmal guten Tag, schönen Mittag heute.
Guten Tag, hallo.
Ja, also, wenn wir in Richtung Süden gucken von Freiburg aus, in unserem Sendegebiet, dann wissen wir, dass da ein Bergrückmassiv ist, das wunderschön in das Rheintal reinreicht. Da steht auch im Fernsehturm und das ist das Hochmassiv des Blauens. Sie sind eine Initiative, die ja nun schon seit 2011 sagt, das ist ein wunderschöner Standort, da sollte eigentlich ein Windrad hinkommen. Wenn man jetzt die Entwicklung sich anguckt, dann gab es verschiedene Versuche in der Regionalplanung, in der Baurechtsplanung und in der Landesplanung, wo gesagt wurde, eigentlich sollte das auch vielleicht mal erschlossen werden. Es gibt sogar eine Verpachtung des Forst Baden-Württembergs, der durch die Landesregierung dann aufgefordert worden ist, an eine eine Genossenschaft aus drei verschiedenen Genossenschaften mit der EWS dabei, aber auch der Initiative Bürgerwind Genossenschaft Blauen. Warum steht noch kein Windrad auf dem Blauen, frage ich mal so ganz allgemein, Herr Hoffmann.
Ja gut, also die Verpachtung hat ja vor gut 2,5 Jahren stattgefunden. Das seither sind natürlich die Vorbereitungen dafür am Laufen, da eine Genehmigungsplanung zu erstellen. Und insbesondere viele von den Kriterien, die für so eine Genehmigungsplanung zu erfüllen sind oder für so eine Genehmigung überhaupt vorzubereiten. Und zwar vor allem in Sachen Gutachten, Artenschutz, Landschaftsschutz, ja. Wasserschutz und so weiter. Und das zieht sich natürlich hin und deshalb ist es nicht so einfach jetzt, wenn man denn so ein Grundstück hat, auf dem man bauen kann, dann gleich auch eine Genehmigungsplanung zu haben.
Das ist schon klar. Ich habe das auch mitgekriegt bei anderen. Es gibt ja aber nun, der Wind scheint sich ja in Anführungszeichen, der politische Wind scheint sich ja jetzt schon wieder trotz des Ukraine-Kriegs drehen. Und es gibt ja viele auch Gegner dazu. Aus Ihrer Region wurde nun uns bekannt gemacht, dass in Schlingen es einen Bürgerentscheid gegeben hat, der sich gegen die wie heißt es im Jargon, Verspargelung des Schwarzwaldes ausspricht und auch das Projekt oben auf dem Blauen als unnötig sieht. Jetzt läuft da aber eine Regionalplanung und da ist dieses Projekt ja wieder drinne. Und Sie haben auch eine Stellungnahme dazu gemacht. Was sind Ihre Argumente gegen diese Gegner des Windkraft auf dem Blauen?
Na ja, gut, der Bürgerentscheid hat jetzt im Februar stattgefunden. Davor gab es eine ziemliche Auseinandersetzung, beziehungsweise der Entscheid war eigentlich dadurch notwendig geworden, dass die Gemeinde Schlingen, also der Gemeinderat Schlingen, hatte sich an sich für die Verpachtung von Grundstücken für drei Windräder auf Eigentum des der Gemeinde Schlingen ausgesprochen und das wurde angefochten durch ein Bürgerbegehren und das zu einem Bürgerentscheid geführt hat, der eben im Februar stattgefunden hat. Und in dem Vorfeld von diesem Bürgerentscheid wurden halt viele Argumente hin und her ausgegeben und natürlich auch propagiert. Die Windkraftgegner, muss man schon fast sagen, weil sie eben zwar sagen, sie seien auch Windkraftbefürworter, sie wollten sie aber nur nicht im Wald haben, weil der Wald damit so stark geschädigt würde. Und das war jetzt auch dann wohl etwas mehr als die Hälfte der tatsächlich zur Stimmabgabe gehenden Bürger dann wohl tatsächlich ausschlaggebend, dass angeblich der Wald halt zu stark geschädigt würde und deshalb die Gemeinde Schlingen eben keine Verpachtung vornehmen soll für drei Windräder. Die eigentliche große Fläche, auf der jetzt aber weiterhin auch Windräder geplant sind, ist direkt auf dem blauen Kamm oben. Und das ist sozusagen unbestritten, weil der Forst BW das ja auch einfach ausgeschrieben hat als sein Grundstück und da die Gemeinde Schlingen auch gar keinen direkten Einfluss mehr drauf hat. Die Regionalplanung, die jetzt gerade läuft und die vom Regionalverband ja umgesetzt werden soll, beinhaltet diese Flächen auch diese Fläche, die an sich Schlingen bisher praktisch oder jetzt die Gemeinde Schlingen durch diesen Bürgerentscheid praktisch erstmal verwehrt hat. Aber diese Flächen werden ja auch als Potenzialflächen ausgewiesen und das sind ja keine Flächen, auf denen jetzt automatisch deshalb auch Windräder entstehen. Und diese Flächen sind 1,8% des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee soll ausgewiesen werden als Potenzialfläche und da gehören halt die Flächen nicht nur am Blauen, sondern auch die Gemeinde Schlingen hat jetzt auch eine ganze Reihe von Flächen vorgeschlagen bekommen, hat sie aber dann auch wieder im Gemeinderat per Mehrheit abgelehnt, während in anderen Gemeinden das ohne weiteres durchgegangen ist, weil man gesagt hat, gut, also er will auf jeden Fall dazu beitragen, dass also Windräder entstehen können, und wenn es nur 1,8% der Fläche ist, heißt es, dass 98,2% der Flächen ja dann auch tatsächlich frei bleiben von Windrädern.
Man muss ja dazu sagen, das ist jetzt, wir reden jetzt über den Regionalverband Hochrhein-Bodensee. Ist nicht der südliche Oberrhein, sondern Hochrhein-Bodensee. Da gehört der Landkreis Lörrach dazu, Konstanz und Waldshut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Und dieses Ziel, dieses Planziel von 1,8% ist ja etwas, was so der Kompromiss gewesen ist in der Landespolitik, wo gesagt worden ist, 1,8% müsst ihr jetzt versuchen auszuweisen, Regionalpläne. Wenn euch das nicht gelingt, dann wird praktisch das gesamte Gebiet freigegeben für den Ausbau von Windenergiepotenzialen. Das heißt, es ist eigentlich nach wie vor eine Einschränkungsplanung, und natürlich sollte man annehmen, dass dann die windhöfigsten Gebiete dann auch tatsächlich zum Zuge kommen, es sei denn, es gibt wirklich sehr, sehr durchgreifende naturschutzfachrechtliche Bedenken dagegen. Ich habe jetzt gerade gelesen, bei Mülheim-Staufen zum Beispiel war der Wald zum Beispiel, soll jetzt aufgeforstet werden als Mischwald, was ja auch wesentlich vernünftiger wäre angesichts der Klimaentwicklung und der Bedeutung da, wie der Wald da geschädigt wird. Wir haben ja auch schon mehrere hier durchgelaufen gehabt, auch in unserer Region. Also die Frage, die ich jetzt mir stelle, ist, Sie gehen jetzt eigentlich davon aus, dass die Antragsteller, die jetzt die Planentwicklung dazu machen, durchaus gute Chancen haben, auf diesem Gebiet, wenn wir jetzt mal Schlingen ausklammern, weiter auch genehmigungsfähige Unterlagen zu bekommen.
Ja, ja, klar. Also eben auf diesen Potenzialflächen, die der Regionalverband bis Oktober nächsten Jahres ausweisen soll, wären ja dann, wenn sie dann so festgelegt würden, also bezogen auf eben auf das gesamte Gebiet, die 1,8%, übrigens ist es ebenso auf Gesamt-Baden-Württemberg, ist nur runtergebrochen auf die Regionalverbände, dass sie das nach ausweisen müssen planerisch. Und da ist dann praktisch auf diesen Flächen wäre dann möglich, einen Antrag zu stellen oder auch zu planen, Windräder. Allerdings ist es so, dass ein Gutteil von den Flächen, die jetzt gerade bei uns auch ausgewiesen werden, so relativ klein sind. Sie liegen in Gebieten, wo die Windhöfigkeit gerade so wahrscheinlich für eine Wirtschaftlichkeit eventuell ausreicht, aber das muss ja auch erstmal gemessen werden, dass wie ist jetzt tatsächlich die Windhöfigkeit in diesen Gebieten. Also das heißt, es wird ganz viele auch kleine Flächen geben, die also wo wir davon ausgehen, dass die nicht bebaut werden mit Windrädern, weil sie einfach sich später auch gar nicht als wirtschaftlich darstellen.
Das haben wir bei uns in unserem Gebiet hier auch in der näheren Umgebung, dass da mehrere, bei uns ist es der Kübfelsen zum Beispiel, den der Regionalverband ausgewiesen hat, wo es sehr schwierig ist, auch eine Gründung reinzubekommen für ein vernünftiges Windrad etc. Also da, wo auch die Stadt selbst sagt, nö, wollen wir auch nicht, aber die anderen sollen gemacht werden. Also ich denke, das ist auch nochmal ein anderer Punkt, den man auch nochmal berücksichtigen sollte. Also dieses 1,8%-Ziel wird viele Flächen enthalten, die durchaus gar nicht bebauungsfähig sind, in Anführungszeichen.
Ja, also fähig vielleicht schon, aber halt nicht wirtschaftlich darstellbar. Ne? Also da muss ich halt vorstellen, so ein Windrad jetzt zu bauen, ist ja kein Pappenstiel. Da gehen ja, also ich meine jetzt gerade von Freiburg, weiß man es ja jetzt auch, was auf dem Flauen verbaut wird. Da sind ja auch große Summen im Spiel, das wäre auf dem Blauen genauso, und da muss man wirklich sehr mit genauer Recherche und vorher Abklärung der Baukosten und so weiter muss man da erstmal rausfinden, kann man das überhaupt realisieren, damit nachher dann eben der Betreiber nicht auf einem riesen Schuldenberg sitzen bleibt. Ne?
Abschließend nochmal gefragt. Jetzt die Planung wird ja betrieben von der, ich muss jetzt gerade mal gucken, helfen Sie mir, das ist die Bürgerwind Blauen Genossenschaft Bürgerwind Blauen zusammen mit der Erneuerbaren Energiegesellschaft. Also die plant das Projekt jetzt zum Bürgerwindpark Blauen GmbH und Co. KG. Jetzt ist das ja nun nicht gerade, dass Genossenschaften dort zum Zuge kommen. Wir haben viel jetzt, Mülheim-Staufen ist, glaube ich, Badenwerk, auch die Ökostrom. Ja, Badenova. Ja. Auch bei Ökostrom ist, glaube ich, Badenova auch dabei. Also es ist ja schon etwas anderes vom Ansatz her auch wie eine Genossenschaft. Wie kommt es dazu und wie ist das jetzt, wie stabil wird das denn sein aus Ihrer Perspektive heraus? Sie sind ja der ideelle Verein eher.
Genau, also wir sind, also den Verein, den ich vertrete, ist praktisch nur ein, sozusagen nur der ideelle, der Ideengeber oder der für sich für die Idee eingesetzt hat, schon seit eben 2011. Aber die Genossenschaften, die da gegründet worden sind, also die unsere Genossenschaft Bürgerwindrad Blauen Erneuerbare Energien EG, ist damals auch schon gegründet worden und hat aber dann in den letzten Jahren, einfach weil sich kein Projekt ergeben hat für ein Windkraftprojekt, hat dann auf Photovoltaik gesetzt, auch auf eine sehr große Photovoltaikanlage, die zusammen mit zwei anderen Partnern eben erstellt worden ist bei Rheinfelden. Und jetzt ist es praktisch so, dass die drei Genossenschaften, also von der Elektrizitätswerke Schönau, dann eben die Bürgerenergie, Energiegenossenschaft Südbaden, die BEX aus Mülheim und unsere Genossenschaft, die haben zu dritt dieses Konsortium gebildet und eine GmbH und Co. KG gegründet. Dieses Konsortium ist tatsächlich, vertritt praktisch 100% Bürgerenergie. Also das, was wir eigentlich immer schon gesagt haben, wir wollen Bürgerwindräder, wir wollen eben nicht Windräder, die von großen kommerziellen Investoren, die je nachdem sonst wo sitzen, gebaut werden, sondern das soll eigentlich den Bürgern dann auch zugutekommen, eben über die Form der Genossenschaft. Und als Genossenschaft, da kann sich jeder um 500 Euro beteiligen und hat dann auch entsprechend später, allerdings natürlich erst nach etlichen Jahren, dann tatsächlich auch eine Ausschüttung zu erwarten. Mhm. Und es ist aber halt, die Genossenschaften haben nicht so einen hohen Anspruch, was die Gewinnmarge angeht. Deshalb haben sie dann auch ziemlich hoch gepokert, was die Pacht anging, und haben damit auch etliche andere Konkurrenten praktisch übertrumpft oder das Forstbüro hat auf jeden Fall deshalb auch dann den Zuschlag gegeben an die Genossenschaften. Sonst wäre das, wenn man mit höherer Gewinnerwartung reingegangen wäre, wäre man wahrscheinlich gar nicht zum Gewinn gekommen. Mhm.
Also Sie sind in gewisser Weise, bleibt sich der Schwarzwald, sag ich jetzt mal, oder der südliche Schwarzwald treu, wenn ich jetzt an EWS denke oder sonst was, solche Projekte bleiben dort doch noch in so genossenschaftlichen Formen, was es ja bei uns ein bisschen anders jetzt gerade ist, sondern da werden höchstens über Beteiligungsformen der Darlehen oder sowas geregelt. Genau. Gut, also gut, auch das nochmal zu wissen, um das Projekt auch nochmal auf dem Blauen selbst einschätzen zu können. Ja, das wäre, denke ich, wenn Sie jetzt nicht noch was zu ergänzen hätten, so ungefähr das, was wir im Gespräch, Vorgespräch so dachten, wäre mal nützlich auch bei uns zu hören. Mhm. Wo können sich dann sonst noch Leute hinwenden? Nur als letzte Frage nochmal, die sich nach unserem Dings vielleicht angesprochen fühlen, auch Mitglied in Genossenschaften zu werden, wenn es da noch überhaupt Genossenschaftsmitglieder geben kann, wird es ja immer geben können.
Ja, klar. Und zwar, also vor allem, wenn dann das Projekt tatsächlich zum Laufen kommt und entsprechend noch viel mehr auch Investitionskapital gebraucht wird, dann ist klar, dann werden die Genossenschaften natürlich dafür noch viel mehr Werbung machen. Das wird aber, wenn man einfach im Internet nach Bürgerwindrad Blauen mal den Suchbegriff eingibt, dann landet man normalerweise entweder bei uns auf dem Verein seiner Seite oder eben bei diesem Bürgerwindpark Blauen. Das ist sozusagen das ist das Projekt.
Das ist das Projekt dieser drei Genossenschaften.
Gesellschaft, genau. Ja. Und das ist an sich auch die Adresse, wo man eigentlich sich am besten hinwendet. Ja. Mhm.
Dann danke ich mir für dieses Gespräch. Bedanke ich mich bei Ihnen und sage noch einen schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch.
Ja. Danke.
Alles gut. Ja.
Tschüss. Ciao.
Ich bin mal wieder verbunden mit Gustav Rosa von der Mahnwache Dreieckland. Hallo, herzlich gegrüßt.
Ja, hallo, aus Breisach.
Wenn man über Breisach spricht, natürlich über Fessenheim. Das heißt, wie geht's denn momentan Fessenheim? Die sind ja kräftig am Abbau, ne?
Also der Rückbau funktioniert einwandfrei. Da machen die Franzosen ganze Sache. und sind auch seriös an der ganzen Angelegenheit dabei.
Wie geht's denn dann weiter? Ich habe gehört, da sollte ein Techno-Centre hinkommen und da gibt es natürlich auch einige Fragen dazu.
Ja, obwohl sich inzwischen sowohl auf der französischen als auch auf der deutschen Seite so allgemeine Resignation zum Thema Techno-Centre breit gemacht hat, scheint noch lange nicht alles in trockenen Tüchern zu sein. Vor ein paar Wochen hat eine öffentliche Anhörung begonnen, die über mehrere Etappen hinweg die Pläne der ÖDF zum Neubau dieses sogenannten Techno-Centres öffentlich begleiten soll. Und dazu gibt es in Frankreich eine unabhängige Kommission mit Sitz in Paris. Die heißt Commission Nationale du Débat Public, die allen Beteiligten die Möglichkeit bietet, sich zu dem Prozessprojekt zu äußern. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist, damit soll eine umfangreiche Transparenz erzielt werden. Nach Auswertung dieser Ergebnisse in der ersten Phase soll erst entschieden werden, ob das Projekt überhaupt Chancen hat, realisiert zu werden. Normal ist das eine französische Angelegenheit, aber unsere Mitstreiter aus dem Elsass haben darauf bestanden, dass auch die deutsche Seite mit einbezogen wird. Und das scheint in Frankreich einmalig zu sein. Eingeladen wurden nach meiner bisherigen Information das Regierungspräsidium Freiburg, die Stadt Breisach am Rhein, der BUND und die Mahnwache Dreieckland, die ich vertreten darf. Dazu fand genau vor einem Monat ein erstes Treffen in Fessenheim statt, wo die Beteiligten Gelegenheit hatten, sich so vorzustellen. Gestern war dann die erste Begegnung zum Gedankenaustausch.
Wenn ich mal gerade dazwischen fragen darf, diese Kommission, die da öffentliche Debatten macht, die ist praktisch der Meinung, dass man da noch ein bisschen was reden kann, beziehungsweise dass das alles sich noch im Anfangsphase befindet, oder wie habe ich das zu verstehen?
Ja, es sieht ganz danach aus. Wie die sich vorgestellt haben, ist es in Frankreich als Auflage gestellt worden, dass diese Kommission das Ganze begleitet und die drei oder vier Etappen, die durchlaufen werden, führen dazu, dass erstmal darüber diskutiert wird. Und erst wenn alle Vorzeichen richtig sind, dann wird entschieden. Aber dazu komme ich dann später noch.
Okay.
So, die Anti-Atom-Protestbewegung hatte im Vorfeld zu einer Kundgebung vor dem Tagungsort aufgerufen und deutsche und französische Medien zu einer internationalen Pressekonferenz vor Ort eingeladen. Da sind ca. 50 Aktivisten, dafür leider nur 4 Deutsche, dem Aufruf gefolgt. Und mehrere französische Medien sind gekommen, aus Deutschland niemand. Diese Kundgebung lief wie gewohnt bunt, lautstark und gewaltfrei ab. Die Gendarmerie hatte nichts zu tun. So, dann im überfüllten Saal waren neben Vertretern der Umweltverbände und Anti-Atom-Gruppen auch zahlreiche Pro-Nuklear, also Befürworter der Atomkraft, sowie einige Bürgermeister und Lokalpolitiker aus dem Elsass und sogar der Vertreter der französischen Regierung, der Präfekt höchstpersönlich, war anwesend. Die Veranstalter hatten teilweise Mühe, durch die Debatte zu führen, zogen dann aber letztendlich das Programm zügig durch. Und obwohl von Seiten der Atomkraftgegner und Rehatz 15 Minuten Zeit hatte, seine Präsentation vorzutragen, dominierten die Vertreter der Atomlobby, weil in der großen Überzahl. Erschreckend auch einzelne deutschfeindliche Stellungnahmen aus dem Publikum und der peinliche Auftritt von Madame Myrto Tripathi, der Vertreter von Le Voix du Nucléaire, die Stimmen der Atomkraft. Ihre Redebeiträge waren ausschweifend und voller Unwahrheiten. Ich habe mich zeitweise wie bei einer Wahlveranstaltung von Donald Trump gefühlt. Tja, und dann enttäuschend auch die Aussagen einiger Bürgermeister. Die Aachener Verträge und eine deutsch-französische Kooperation bei den dahin festgeschriebenen Post-Fessenheim-Prozessen wurde mit keinem einzigen Wort erwähnt. So, jetzt zu mir. Leider konnte ich die Position der deutschen Seite nicht vortragen. Es kann auch daran gelegen haben, dass ich mich nicht vehement genug gemeldet habe. Dafür habe ich meinen Redebeitrag in Schriftwort abgeben dürfen und mir wurden zugesichert, eine Antwort zu erhalten. Und dann was Schönes zum Ausklang, gab es im Foyer Häppchen und Getränke und Gelegenheiten für Diskussionen. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen darf, es war eine aufwendige und groß angelegte Aktion, wo keine Kosten gescheut werden. Die Technik war professionell, die Simultanübersetzung anspruchsvoll und für uns Deutsche, wie wir mit der Materie vertraut sind, gut verständlich. Die Veranstalter waren bemüht, neutral und ausgewogen zu moderieren. Trotzdem war der Austausch der Argumente sehr stark von den Befürwortern dominiert. Die Position der deutschen Nachbarn haben an diesem Abend keine Rolle gespielt. Jetzt geht es in einer Woche schon gleich weiter und ich hoffe dann auf die richtige Unterstützung auch von deutscher Seite. Weil ich bin überzeugt, dass dieses unsinnige Projekt noch verhindert werden kann. Und am Ende wird es wieder eine politische Entscheidung werden. Und die fällt auch wieder in Paris und nicht in Fessenheim.
Ja, gute Häppchen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Dein Fazit ist natürlich auch interessant. Das heißt, du bist der Meinung, dass hier dieser Prozess noch irgendwie gestoppt werden kann. Nun waren auf deutscher Seite ja mehrere Parteien mit dran beteiligt, Freiburg, BUND, die Stadt Breisach und ihr natürlich, aber du selbst kamst nicht zu Wort. Kamen denn andere Stimmen aus Deutschland zu Wort?
Nein, ich war der Einzige aus Deutschland. Es gab noch eine Online-Zuschaltung, da weiß ich nicht, wer dabei war, aber erwähnt wurde nichts. Es kann sein, dass jemand das online mitverfolgt hat, aber im Saal war ich der einzige Vertreter aus Deutschland.
Oh, das heißt, obwohl hier die drei anderen eingeladen worden sind, das heißt der BUND bzw. die Stadt Freiburg und Breisach, bist du der Einzige gewesen, der tatsächlich daran teilgenommen hat?
Ja, der BUND hatte sich entschuldigt und zu der Stadt Breisach und zum Regierungspräsidium habe ich keine direkten Kontakte. Ich kann dann schlecht nachfragen, kommt ihr oder kommt ihr nicht.
Tja, wie steht denn momentan so? Nee, die Stimmung ist klar. Momentan, die wollen also dieses Technikcentre bauen. Das sind die Bürgermeister, nehme ich ganz einfach an. Die anderen sind sozusagen die Umweltschützer. Wie sieht's denn jetzt aus? Waren die irgendwie, ja, rangekarrt, die Technik oder die AKW-Befürworter? Oder waren die einfach so gekommen?
Also, das kann man schwer abschätzen. Es sah schon auffällig aus, dass da so viele gekommen sind. Und natürlich ein paar aus dem Fessenheim und aus der Umgebung, ein paar Anwohner waren da, aber die waren nicht schlimm. Schlimm waren die, wie gesagt, diese bezahlten Atomkraftbefürworter, wie diese Mirotepartie, die gefragt wurde, wer sie bezahlt. Und dann hat sie über 5 Minuten lang ihren Lebenslauf dargelegt und in der Gegend umgeredet, die Moderatorin wollte ja schon dreimal das Mikrofon wegnehmen und dann hat sie vorgetragen, sie wäre ehrenamtlich tätig. Dann bin ich auf ihre Homepage gegangen und da wimmelt es nur so von Supporter über Areva und ÖDF und die ganzen Atomfabriken aus Frankreich. Also dreister lügen kann man nicht.
Mit anderen Worten, das waren praktisch schon Ehrenamtliche, aber Leute, die tatsächlich mit der Atomlobby in Frankreich dicht verbunden sind.
Ja, die sind von der Atomlobby finanziert und bezahlt. Also das ist schon wie sie auftreten und so weiter, das ist ja schon fast realitätsfremd. Also da haben sich auch die anderen Befürworter ein bisschen geschämt, wie die Frau aufgetreten ist. Aber insgesamt, was mich eher stutzig gemacht hat oder dass die ganzen Bürgermeister und so weiter, die pfeifen auf die Aachener Verträge und denen ist es Wurst und Schnuppe, was die Deutschen machen. Da werden 500 Millionen Euro in den Sand gesetzt für dieses Technocenter und die ganzen Post-Fessenheim-Prozesse, alles bleibt auf der Strecke liegen. Der André Hartz hat es ja auch in seiner Präsentation gezeigt und als Beispiel den Gewerbepark in Eschbach aufgeführt, wo über 3000 Arbeitsplätze geschaffen wurden in den letzten Jahren, hat die Franzosen null interessiert. Es gab eine Nachfrage und damit war es dann. Aber eher so unglaubwürdig, ja, das kann doch gar nicht sein. dieser ganze Spirit, diese ganze deutsch-französische Aufbruchstimmung, die in diesen Aachener Verträgen lag und die in den Post-Fessenheim-Prozessen festgeschrieben steht, die habe ich vermisst. Also die ist weg im Elsass und da muss man Druck machen.
Pardon, ich muss mal nachfragen. Aachener Prozesse, kannst du die mal ganz kurz hier erläutern, aber ganz kurz.
Aachener Verträge 2019 haben, da war, ist Fessenheim noch gelaufen, da hat Macron und Angela Merkel in Aachen die Élysée-Verträge praktisch fortgeschrieben. Und das war großes Tamtam und großes, und da steht groß in Paragraph 19, dass für die Region Fessenheim nach der Abschaltung des AKWs erneuerbare Energien wirtschaftlich sich ansiedeln sollen und dass da ganz neue Wege eingeschlagen werden sollen und Deutsche und Franzosen sollen das gemeinsam bewerkstelligen. Und davon ist heute null Rede.
Dann kann man nur sagen, willst du noch ein Resümee dazu ziehen?
Ja, Resümee. Ich bin der Überzeugung, man muss Druck in Paris machen, weil ich glaube nicht, dass die französische Regierung, man muss es so deutlich sagen, so eine dumme Entscheidung trifft und den Aufschwung der ganzen Region aufs Spiel setzt, wegen so einem popligen Technocentre, das knappe 200 Arbeitsplätze bringt. Die Franzosen haben es benannt Objet Fou, also Projet Fou, also ein dummes Projekt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es ist Logik ist keine dabei.
Dann auf jeden Fall, Gustav, gut, dass du da gewesen bist. Es sollten natürlich mehr da sein von der deutschen Seite her gesehen. Schauen wir mal, wie das nächste Mal aussieht. Wann ist denn der nächste Termin?
In einer Woche ist ein Webinar und dann ein paar Wochen später ist eine Besichtigung auf dem AKW-Gelände vorgesehen, wo das neue Technocenter gebaut werden soll. Also es werden so alle Schritte durchgegangen. Und ich halte euch auf dem Laufenden, wir bleiben am Ball.
Okay, also merci auf jeden Fall für dieses Gespräch.
Ich danke auch, macht's gut, tschüss.
Das war Fokus Südwest.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Querfunk Info.
Querfunk Info am Montag, den 21. Oktober. Das war die neueste Ausgabe von Fokus Südwest und wir machen weiter mit dem Fall Ante P. Dieser verstarb am 2. Mai 2022 infolge eines Polizeieinsatzes. Zwei Polizisten wurden daraufhin nach einem Prozess am Mannheimer Landgericht angeklagt. Einer wurde freigesprochen, einer erhielt eine Bewährungsstrafe. Das Ganze ging nach Revision der Familie von Ante P. dann vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe und dessen Entscheidung vom letzten Donnerstag darf eigentlich nur als Schlag ins Gesicht für die Familie und die Angehörigen von Ante P. gesehen werden. Aber nicht, weil eine härtere Strafe vonnöten war, sondern weil wahrscheinlich ein Rechtsfehler zulasten des verurteilten Polizisten entdeckt wurde. Das Ganze geht jetzt also nochmal vor das Landgericht Mannheim. Hört jetzt ein Interview mit Jan-Philipp Kraus von der Initiative 2. Mai.
Wie beurteilst du die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, das Urteil des Landgerichts im Fall Ante P. aufzuheben?
Dass das aufgehoben wurde und neu verhandelt wird, ist erstmal gut. Was mich entsetzt bzw. ich kritisch sehe, ist die Begründung. Also das gesamte Verfahren, der gesamte Verfahrensablauf hat von einer Polizeidenke, von einem Narrativ durchzogen, was den Notwehrcharakter betont hat. Es ging quasi darum, dass der dass diese, also es wurde argumentiert, dass die Schläge gerechtfertigt seien, auch in Abwehr, und dabei wurde völlig übersehen, dass es ja die Polizei war, die Ante dazu, also gezwungen hat, sich auf den Boden zu legen, in diese potenziell tödliche Bauchlage. Und all das wurde dann auch vom BGH in seiner Begründung, warum das jetzt wiederholt wird, nicht berücksichtigt. Und diese Begründung, warum jetzt das Verfahren neu aufgerollt wird, um den Polizisten, um für den Polizisten quasi nochmal zu prüfen, ob er nicht besser rauskommen kann, das war für uns, das war für die Familie sehr heftig.
Heißt, du befürchtest eher, dass der BGH im Sinn hat, ein noch milderes Urteil zu fassen.
Genau, also von dem Gedanken des milderen Urteils war ja auch die Urteilbegründung durchsetzt, auch die Pressemitteilung. Und da wird das dann im jetzt wieder folgenden Hauptverfahren sehr, sehr aufwendig, die Richter dann davon zu überzeugen, dass es halt nicht Sinn und Zweck der Polizeiarbeit sein kann, Leute direkt umzuhauen und mit gröbster Gewalt anzugehen. Leute, denen gegenüber sie einen Schutzauftrag hat.
Was bedeutet der so begründete Beschluss nun für die Familie von Ante P.?
Das war für die Familie schon sehr schlimm. Also technisch ist es gut, weil das Verfahren jetzt neu aufgerollt wird. Die Begründung war ein Schlag ins Gesicht.
Vermutlich wird die Familie von Ante P. nun in der erneuten Verhandlung auch ein Sachverständigengutachten in Auftrag geben müssen. Wie bewertest du denn das Gutachten der Verteidigung, das ja nicht ausgeschlossen hatte, als Todesursache ein plötzliches Herzversagen, ausgelöst durch ein vorerkranktes Herz?
Meiner Meinung nach ist das absoluter Quatsch gewesen, also Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber dass dieses Gutachten komplett außer Acht lässt, dass die Gesamtumstände völlig außer Acht lässt, also das Pfefferspray, die Schläge, die den psychologischen Stress, der auch ohne die Polizei in der Situation schon bestand, dass das alles außer Acht gelassen wird. Das Bodenbringen, die Schläge ins Gesicht, die Bauchlage, und dann gesagt wird, und mit dem Umstand hat das nichts zu tun, er könnte einfach so einen Herzinfarkt erlitten haben, dafür können die Polizisten nichts. Das verkennt ja eigentlich völlig die Lage.
Was erwartet ihr euch jetzt von der dann anstehenden Verhandlung am Landgericht Mannheim?
Wir hoffen einerseits, dass wir nochmal mit der genaueren Argumentation und einem nochmal die Ergebnisse der Gerichtsmedizin in Heidelberg ausbauen oder verstärkt gefundenen Untersuchungen belegen zu können, um das gegnerische Gutachten entkräften zu können. So langsam mit der Begründung des BGH und der Forderung der Bundesgeneralstaatsanwaltschaft kommen von Zweifel an dem der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens auf.
Ja, da kommen Zweifel auf. Das ist dann auch schon ein bisschen übergeht in die nächste Frage, welche gesellschaftliche Bedeutung siehst du in diesem Fall, in diesem Prozess dann auch?
Wichtig wäre ja, dass durch den Prozess klargezogen wird, dass das, was da passiert ist, kein polizeiliches Handeln sein kann und darf, womit man Polizei auf der Straße lassen kann. Und sollten die jetzt freigesprochen werden, wäre das ja erstmal ein Signal an alle Polizisten, ja, das ist das Vorgehen, wenn jemand, der gerade einen psychotischen Schub hat, von dem der Arzt sagt, der ist eine Gefahr für sich, dass man den dann direkt wie einen Terroristen umhauen kann. Und das darf nicht sein.
Und dieser Fall war ja auch nicht der einzige Fall in Mannheim.
Genau, das zieht sich seit einigen Jahren durch die Mannheimer Polizeiarbeit, dass direkt auf psychisch Kranke mit tödlicher Gewalt reagiert wird.
Ja.
Das prominenteste Beispiel ist da auch das von Erdekin Özkan auf der Schönau, der komplett verwirrt mitten im Dezember auf der Straße stand, weil er seine Familie Stress mit dem Jugendamt hatte und noch viele weitere Sachen. Und wo dann ohne große Vorwarnung aus dem Nichts 5 Schüsse abgegeben wurden.
Die Mannheimer Polizei scheint ein massives Problem zu haben. Ihr unterstützt die Familie von Ante P. Dieser zweite Prozess wird wahrscheinlich für die Familie auch nochmal sehr viel Geld kosten. Abschließend vielleicht noch ein Aufruf an unsere HörerInnen, warum sie sich überlegen sollten, für die Familie zu spenden.
Genau, wir haben eine Spendenkampagne am Laufen, die findet man auf unserer Webseite unter initiative-2.mai.de/spende. Das Geld, was wir mittlerweile eingenommen haben, ist vollständig jetzt ausgegeben worden für die Revision. Und da brauchen wir jetzt wahrscheinlich 15.000 bis 20.000 Euro zusätzlich, um das jetzt kommende Verfahren mit dem Gutachten zu finanzieren. Die Familie selbst hat auch keinerlei finanziellen Mittel mehr. Da sind wir jetzt wirklich auf die Spenden angewiesen, um doch noch Gerechtigkeit zu erhalten bzw. zu bekommen.
Das sagt Jan Philipp Kraus von der Initiative 2. Mai. Wir haben mit ihm gesprochen über den Beschluss des Bundesgerichtshofs, das Urteil des Mannheimer Landgerichts im Fall von Ante P. aufzuheben. Ante P. starb in Mannheim auf dem Marktplatz nach einem Polizeieinsatz am 2. Mai 2022. Mehr zu diesem Fall und auch noch zum anderen angesprochenen Fall gibt es auf der Webseite der Initiative 2. Mai unter initiative-2mai.de.
Werfunk Info.
Und das war Querfunk Info am Montag, den 21. Oktober. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Morgen am Dienstag, den 22.10. gibt's die nächste Ausgabe. Natürlich hier auf Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Gleich von 17 bis 22 Uhr hört ihr Querfunk nur über den Webstream unter querfunk.de, bevor wir um 22 Uhr mit einer neuen Ausgabe von Radio Bronkowitz wieder über UKW empfangbar sind. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start in die Woche, macht's gut und tschüss.